Hallo und willkommen zu einer neuen Runde unserer Vertiefung. Heute haben wir uns durch einiges Material gewühlt, das sich rund um das deutsche Recht dreht. Speziell mit Blick auf Arbeit, Gesundheit und Sicherheit.
Mhm.
Da ist von Arbeitsschutz über Arbeitszeiten, Mutterschutz bis zu Themen wie Mobbing, Burnout und dem Umgang mit Medikamenten, Medizinprodukten wirklich alles dabei.
Ja, das ganze Spektrum eigentlich.
Sogar ein Abstecher ins Betäubungsmittel- und Infektionsschutzgesetz ist drin.
Stimmt.
Klingt nach einem ziemlichen Brocken, oder?
Ja, auf den ersten Blick schon.
Aber keine Panik. Unsere Aufgabe heute, wir ziehen die wichtigsten Erkenntnisse für Sie heraus.
Genau.
Was müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wirklich wissen? Welche Schutzmechanismen gibt es, gerade für junge Leute oder werdende Mütter?
Mhm.
Und was sagen die Quellen zu den Reizthemen wie Mobbing am Arbeitsplatz oder dem sicheren Umgang mit Arznei? Los geht's, wir verschaffen Ihnen den Überblick. Fangen wir mal mit dem Fundament an, dem Arbeitsschutz.
Okay.
Die Quellen sind da ziemlich eindeutig. Der Arbeitgeber, der Unternehmer, steht rechtlich in der Pflicht.
Ja.
Es geht darum, Unfälle und Gesundheitsgefahren zu vermeiden und die Arbeit so zu gestalten, dass sie für Menschen passt, also menschengerecht ist.
Das ist der Kernpunkt, absolut. Und diese Verantwortung wird nicht im luftleeren Raum gelassen, sondern durch ganz konkrete Aufgaben untermauert.
Mhm.
Die Quellen nennen da einiges. Der Arbeitgeber muss die Arbeitsbedingungen bewerten, Stichwort Gefährdungsbeurteilung.
Ja, die kennt man.
Genau. Das muss dokumentiert werden. Erste Hilfe und Notfallpläne müssen stehen, arbeitsmedizinische Vorsorge organisiert und, ganz entscheidend, die Beschäftigten müssen unterwiesen werden.
Unterweisung, ja.
Dazu kommt die Pflicht, Fachleute wie Sicherheitsfachkräfte und Betriebsärzte zu bestellen. Das Spannende ist wirklich, wie breit diese Verantwortung gefasst ist. Es geht weit über das reine Verhindern von Stürzen oder Schnitten hinaus.
Aber die Beschäftigten selbst, die sind ja nicht nur zum Zuschauen da, oder? Hier wird's interessant.
Nein, nein, eben nicht. Die Quellen betonen das ganz klar. Sie müssen die Schutzmaßnahmen aktiv unterstützen.
Okay, wie?
Heißt konkret, Anweisungen befolgen, die bereitgestellte Schutzausrüstung nutzen, aber auch Mängel melden oder wenn möglich selbst beheben.
Ah ja.
Ein wichtiger Punkt. Sie dürfen sich und andere nicht durch Alkohol, Drogen oder bestimmte Medikamente in Gefahr bringen.
Okay.
Und, das ist ein starkes Recht, eindeutig gefährliche Anweisungen.
Mhm. Müssen Sie nicht befolgen.
Genau. Das ist ein entscheidender Aspekt der Eigenverantwortung.
Mhm.
Ergänzend dazu definieren die Quellen die Rollen der genannten Fachleute. Die Fachkraft für Arbeitssicherheit, kurz SIFA.
SIFA, ja.
Berät den Arbeitgeber, ist aber fachlich unabhängig und berichtet direkt an die Leitung.
Verstehe.
Ähnlich der Betriebsarzt, berät in Gesundheitsfragen, ist ebenfalls unabhängig und unterliegt natürlich der Schweigepflicht.
Logisch.
Der Sicherheitsbeauftragte wiederum ist eher der Praktiker vor Ort, achtet auf Schutzeinrichtungen und weist auf Gefahren hin.
Also der Kümmerer quasi.
Sozusagen, ja. Und nicht zu vergessen, auch der Betriebs- oder Personalrat spielt eine wichtige Rolle, indem er die Einhaltung der Vorschriften überwacht und auf Verbesserungen drängt.
Okay, gut. Nächstes großes Thema. Arbeitszeiten. Die Unterlagen legen ihr einen besonderen Fokus auf den Schutz junger Menschen, geregelt im Jugendarbeitsschutzgesetz.
Richtig.
Wen betrifft das genau?
Also das Gesetz unterscheidet zwischen Kindern, das sind die unter 15, und Jugendlichen zwischen 15 und 18.
Okay.
Für Kinder gilt erstmal, Arbeiten verboten. Aber wie so oft gibt es Ausnahmen.
Welche zum Beispiel?
Denken Sie an Schülerpraktika oder wenn ein Gericht es anordnet. Für über 13-Jährige sind leichte Tätigkeiten erlaubt, wenn die Eltern zustimmen, sowas wie Nachhilfe geben, Hunde ausführen, Botengänge machen.
Ach ja, die Klassiker.
Genau. Ferienjobs gehen auch, aber begrenzt auf maximal 4 Wochen im Jahr. Leicht heißt laut Quelle, es darf weder die Sicherheit noch die Gesundheit oder die Entwicklung gefährden und die Schule darf nicht leiden.
Verstehe. Und bei den Jugendlichen, den 15- bis 18-Jährigen, da gibt es sicher klarere Regeln?
Ja, da sind die Grenzen ziemlich deutlich gezogen. Maximal 8 Stunden am Tag und 40 Stunden pro Woche.
Okay.
Kurzzeitig sind mal 8,5 Stunden drin, wenn das zeitnah ausgeglichen wird.
Ah.
Ganz wichtig. Zwischen 2 Arbeitstagen müssen mindestens 12 Stunden Ruhe liegen.
12 Stunden?
Die 5-Tage-Woche ist die Regel. Samstag und Sonntag sind frei. Ausnahmen gibt's natürlich, etwa in der Pflege oder im Notdienst.
Klar.
Aber dann muss ein anderer freier Tag her. Nachtarbeit ist auch stark eingeschränkt, normalerweise nur zwischen 6 Uhr morgens und 20 Uhr abends.
Das klingt schon ziemlich streng. Was ist denn mit Überstunden, zum Beispiel in der Ausbildung? Das ist ja oft ein Thema.
Ja, stimmt. Die Quellen sagen dazu, Überstunden müssen freiwillig sein und klar dem Ausbildungszweck dienen.
Okay, Zweckbindung.
Genau. Ein Ausbilder muss dabei sein und es darf nichts sein, was nichts mit der Ausbildung zu tun hat.
Mhm. Außerdem müssen sie innerhalb von 3 Wochen ausgeglichen werden.
3 Wochen. Okay. Sehr wichtig sind auch die expliziten Verbote. Jugendliche dürfen keine Arbeiten machen, die sie körperlich oder psychisch überfordern. Als Beispiel wird Akkordarbeit genannt.
Ah ja.
Auch Tätigkeiten, die sie sittlich gefährden könnten, etwa in Spielhallen, sind tabu. Genauso Arbeiten mit hohen Unfallrisiken wegen fehlender Erfahrung. Das Beispiel hier, ein Tierpfleger-Azubi im Löwengehege.
Oh, okay.
Dazu kommen Verbote bei extremer Hitze, Kälte, Lärm oder im Umgang mit Gefahrstoffen. Kurzum, ein ziemlich umfassender Schutzschild.
Verstehe. Also wirklich ein Fokus darauf, junge Menschen nicht zu überlasten oder in Gefahr zu bringen.
Absolut.
Wechseln wir mal zu den Erwachsenen. Wie sieht's da aus? Da greift ja das allgemeine Arbeitszeitgesetz.
Genau. Die Grundregel für Erwachsene lautet 8 Stunden pro Werktag.
Die berühmten 8 Stunden.
Richtig. Das kann auf bis zu 10 Stunden ausgedehnt werden, aber nur, wenn im Durchschnitt über 6 Monate die 8 Stunden nicht überschritten werden.
Ah, der Durchschnitt zählt.
Ja, über 6 Monate. Bei Nachtarbeit ist der Ausgleichszeitraum kürzer, nur 1 Monat.
Okay.
Mehr als 10 Stunden am Tag geht nur in absoluten Ausnahmesituationen. Wenn zum Beispiel Lebensmittel zu verderben drohen oder bei unaufschiebbaren Pflegearbeiten.
Notfälle also.
Genau. Sonnen- und Feiertagsarbeit ist grundsätzlich verboten, aber wir wissen alle, dass es viele Ausnahmen gibt. Rettungsdienst, Pflege, Feuerwehr, Gastronomie.
Ja, klar. Systemrelevant.
Eben. Interessantes Detail aus den Quellen. Welcher Feiertag gilt, richtet sich nach dem Bundesland, in dem gearbeitet wird.
Ah, das ist gut zu wissen. Und wie ist das mit Pausen und Ruhezeiten geregelt? Das ist ja auch oft ein Knackpunkt.
Ja, absolut. Nach spätestens 6 Stunden Arbeit muss eine Pause her.
Spätestens 6?
Bei über 6 Stunden sind es mindestens 30 Minuten, bei über 9 Stunden 45 Minuten.
30 bzw. 45?
Diese Pausen können aufgeteilt werden, aber jeder Teil muss mindestens 15 Minuten lang sein.
Okay.
Nach der Arbeit ist eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden Pflicht.
11 Stunden Minimum.
Hier gibt es eine wichtige Ausnahme für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Die Ruhezeit kann auf 10 Stunden verkürzt werden.
Nur 10?
Ja, aber nur, wenn das innerhalb eines Monats durch eine längere Ruhezeit von mindestens 12 Stunden ausgeglichen wird.
Puh, das ist sportlich.
Das wirft natürlich die Frage auf, wie realistisch dieser Ausgleich im oft stressigen Alltag dieser Branchen ist.
Ja, das fragt man sich. Gut, ein ganz anderes, aber ebenso wichtiges Schutzrecht, das die Quellen ausführlich behandeln, der Mutterschutz.
Mhm, sehr wichtig.
Ziel ist ja klar, die Gesundheit von Schwangeren und Stillenden schützen und berufliche Nachteile verhindern.
Exakt. Das gilt für fast alle Frauen im Arbeitsverhältnis, auch Azubis oder Minijobberinnen.
Auch Minijobberinnen? Okay.
Wichtigste Voraussetzung, der Arbeitgeber muss Bescheid wissen.
Klar.
Die Kernpunkte sind die Schutzfristen. 6 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin beginnt der Schutz. Hier darf die Frau auf eigenen Wunsch noch arbeiten.
Ah, freiwillig also.
Ja, vor der Geburt. Nach der Geburt gilt aber ein absolutes Beschäftigungsverbot von 8 Wochen.
Absolut.
Bei Früh- oder Mehrlingsgeburten sogar 12 Wochen.
12, okay.
Diese Zeiträume zählen übrigens voll als Arbeitszeit, auch für den Urlaubsanspruch.
Das ist gut. Gibt es denn Tätigkeiten, die Schwangere generell nicht machen dürfen, laut den Unterlagen?
Ja, die Liste ist ziemlich lang und zielt darauf ab, Risiken proaktiv auszuschließen.
Zum Beispiel?
Dazu gehören Akkord- und Fließbandarbeit, Mehrarbeit, Nacht- und Sonntagsarbeit, wobei es hier unter bestimmten Bedingungen Ausnahmen geben kann.
Okay.
Verboten sind auch Arbeiten mit schädlichen Stoffen, Lärm, Hitze, Kälte, schwere körperliche Belastungen. Die Quellen nennen hier das regelmäßige Heben von mehr als 5 Kilo.
5 Kilo, das ist nicht viel.
Nein. Auch ständiges Bücken oder Hocken, Arbeiten mit hoher Unfallgefahr oder das Bedienen bestimmter Geräte sind ausgeschlossen. Sogar auf Corona wird eingegangen. Kein Kontakt mit Infizierten oder Proben, wenn Schutzmaßnahmen wie Abstand nicht möglich sind.
Wow, sehr spezifisch.
Der Arbeitgeber muss das alles in einer Gefährdungsbeurteilung prüfen. Zusätzlich kann auch ein Arzt ein individuelles Beschäftigungsverbot aussprechen.
Verstehe. Aber Nacht- und Sonntagsarbeit sind nicht komplett ausgeschlossen, sagten Sie.
Nicht absolut, nein. Eine Schwangere kann sich dafür entscheiden, zwischen 20 und 22 Uhr oder an Sonn- und Feiertagen zu arbeiten. Das ist aber an strenge Voraussetzungen geknüpft. Die Frau muss zustimmen, der Arzt darf keine Bedenken haben und die Aufsichtsbehörde muss ebenfalls grünes Licht geben.
Also ein mehrstufiger Prozess.
Genau, es ist kein Automatismus.
Und finanziell, wie sind die Frauen in dieser Zeit abgesichert?
Während der Schutzfristen gibt es das Mutterschaftsgeld von der Krankenkasse und einen Zuschuss vom Arbeitgeber, der die Lücke zum vorherigen Nettogehalt schließt.
Okay.
Bei individuellen Beschäftigungsverboten außerhalb der Schutzfristen zahlt der Arbeitgeber den Mutterschutzlohn, also den Durchschnittsverdienst.
Gut zu wissen.
Und extrem wichtig, der Kündigungsschutz. Ab Beginn der Schwangerschaft bis 4 Monate nach der Geburt darf der Arbeitgeber nicht ordentlich kündigen.
Das ist ein starker Schutz. Kommen wir zu den nicht so schönen Seiten des Arbeitslebens, die in den Quellen auch thematisiert werden. Mobbing.
Ja, leider auch ein Thema.
Wie definieren die Unterlagen das?
Als systematisches, wiederholtes Anfeinden, Schikanieren oder Diskriminieren durch Kollegen oder Vorgesetzte.
Systematisch und wiederholt, okay.
Das Tückische daran, Mobbing selbst ist kein eigener Straftatbestand im Gesetz. Aber die einzelnen Handlungen können durchaus strafbar sein. Beleidigung, Nötigung, Körperverletzung.
Ah.
Das große Problem ist oft der Nachweis. Die Quellen betonen, man braucht konkrete Beschreibungen der Vorfälle, muss zeigen, dass sie zusammenhängen und dass dadurch Rechte verletzt wurden oder der Arbeitgeber seine Pflichten verletzt hat.
Schwierig nachzuweisen oft.
Ja. Die Beispiele sind vielfältig, von ungerechtfertigten Versetzungen über soziale Isolation bis hin zu ständiger, kleinlicher Kritik. Das Muster macht das Mobbing aus.
Was kann man dagegen tun? Und welche Rolle spielt der Arbeitgeber?
Der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht. Das heißt, er muss einschreiten, wenn er von Mobbing erfährt.
Muss er?
Das kann durch Gespräche geschehen, aber auch durch Abmahnung, Versetzung oder sogar Kündigung des Mobbers.
Harte Konsequenzen möglich.
Ja. Tut der Arbeitgeber nichts, kann das Opfer unter Umständen Schadensersatz fordern, zum Beispiel für Therapiekosten.
Okay.
Wenn das Mobbing auf Diskriminierung wegen Geschlecht, Herkunft oder Ähnlichem beruht, kommt noch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das AGG, ins Spiel.
AGG, ja. Ein verwandtes, aber doch anderes Problem, das die Quellen ansprechen, Burnout. Dieses Gefühl des völligen Ausgebranntseins.
Ja, beschrieben als Zustand körperlicher, geistiger und emotionaler Erschöpfung, oft verbunden mit einem Gefühl reduzierter Leistungsfähigkeit.
Mhm.
Es ist keine klar definierte Krankheit wie ein Knochenbruch, sondern eher ein Syndrom mit vielen möglichen Symptomen, das sich, ja, schleichend entwickelt.
Schleichend, das ist das Gefährliche.
Genau. Die Ursachen sind laut den Quellen vielfältig. Dauerstress, mangelnde Anerkennung, schlechtes Betriebsklima, Konflikte, Mobbing, Zukunftsängste. Aber auch die Persönlichkeit spielt eine Rolle. Hoher Perfektionismus oder ein starkes Verantwortungsgefühl können dazu beitragen.
Welche Warnsignale nennen die Unterlagen? Worauf sollte man achten?
Körperlich können das Verspannungen, Kopfschmerzen, Herzklopfen, Magenprobleme oder Schlafstörungen sein.
Die Klassiker quasi.
Ja. Psychisch zeigt es sich oft in sinkender Arbeitszufriedenheit, Reizbarkeit, depressiven Verstimmungen, schwindendem Selbstvertrauen. Der Verlauf ist oft typisch. Anfängliche Begeisterung kippt irgendwann in eine Art innere Kündigung, sozialem Rückzug, Vernachlässigung eigener Bedürfnisse.
Oh je.
Betroffene werden oft zynisch. Nicht selten wird dann zu Aufputschmitteln Alkohol oder Drogen gegriffen. Im schlimmsten Fall können Verzweiflung und Suizidgedanken auftreten.
Das klingt wirklich ernst. Was raten die Quellen zur Vorbeugung oder wenn man mittendrin steckt?
Der erste Schritt ist immer das Erkennen und Akzeptieren des Problems. Das ist oft schon schwer genug.
Glaube ich.
Dann geht es ganz stark um Balance. Die berühmte Work-Life-Balance finden, Überlastung vermeiden.
Mhm.
Wichtig ist der Austausch mit anderen, das Suchen nach Lösungen. Aber auch ganz grundlegende Dinge. gesunde Ernährung, Bewegung, ausreichend Schlaf, bewusste Pausen einlegen.
Die Basics eigentlich.
Ja, die aber oft zu kurz kommen. Entspannungstechniken können helfen. Manchmal ist auch ein Jobwechsel nötig. Es geht auch darum, an der eigenen Einstellung zu arbeiten. Perfektionismus ablegen, lernen, Nein zu sagen, eigene Bedürfnisse ernst nehmen und für Ausgleich in der Freizeit sorgen. Hobbys, soziale Kontakte.
Okay, also ein ganzes Bündel an Maßnahmen.
Richtig.
Gut, zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf sehr spezifische Regelungen, die vor allem im Gesundheitswesen eine große Rolle spielen. Der Umgang mit Medikamenten und Medizinprodukten.
Ja, hochrelevant in dem Bereich. Bei Medikamenten liegt der Fokus klar auf der Verantwortung und Sicherheit.
Mhm.
Die Quellen stellen heraus, nur qualifiziertes Pflegepersonal darf nach ärztlicher Anordnung Medikamente richten und verabreichen.
Nur qualifiziertes Personal?
Genau. Eigenmächtige Änderungen sind tabu, außer im absoluten Notfall. Eine lückenlose Dokumentation ist essentiell.
Dokumentation ist alles.
Absolut. Als Gedächtnisstütze wird die 6R-Regel genannt. Richtiger Patient, richtiges Medikament, richtige Dosierung, richtiger Zeitpunkt, richtige Verabreichungsart und richtige Dokumentation.
6R, okay.
Die Risiken sind vielfältig. Verwechslungen, falsche Lagerung, Veränderungen beim Patienten. Das Vorbereiten von Medikamenten für lange Zeiträume im Voraus wird als kritisch gesehen, haftungsrechtlich bedenklich.
Ah, das Stellen für die ganze Woche.
Genau das sollte man vermeiden. Die Quellen heben auch den gesamten Medikationsprozess als wichtigen Faktor für die Arzneimittelsicherheit hervor.
Den Prozess an sich?
Ja.
Das fängt bei der Anamnese an, geht über die Verordnung, die Information des Patienten, die Prüfung eventueller Selbstmedikation, die Abgabe, die Anwendung bis hin zur Überwachung und der Kommunikation aller Beteiligten. Ein Medikationsplan soll dabei helfen.
Klingt komplex.
Ist es auch. Risiken lauern überall. Hohes Arbeitsaufkommen, Flüchtigkeitsfehler, ähnlich aussehende oder klingende Medikamente, die sogenannten LASA-Fehler.
LASA.
Look-alike, sound-alike, klare Zuständigkeiten und gute Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Pflege, Apothekern und Patienten sind hier das A und O. Das zugrunde liegende Gesetz ist das Arzneimittelgesetz, das AMG.
AMG, okay. Und neben Medikamenten gibt es ja noch die Medizinprodukte, von der Spritze bis zum Beatmungsgerät.
Genau, da wird's auch technisch. Hier greifen das Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz, kurz MPDG.
Und die Medizinproduktebetreiberverordnung, MPBetreiB-V. Ziel es ist, die Sicherheit und Leistungsfähigkeit dieser Produkte zu gewährleisten.
Sicherheit und Leistung.
Das MPDG verbietet klar die Anwendung, wenn der Verdacht besteht, dass ein Produkt gefährlich ist oder das Verfallsdatum abgelaufen ist.
Logisch eigentlich.
Ja, aber wichtig festzuhalten. Wichtig auch, bei unsachgemäßer Handhabung oder Wiederaufbereitung haften nicht nur der anordnende Arzt, sondern unter Umständen auch das Pflegepersonal.
Oh, okay, die Pflege auch.
Ja, die Quellen geben Pflegekräften den Rat, Bedenken, etwa wegen defekter Geräte, schriftlich zu äußern, um sich abzusichern.
Schriftlich festhalten.
Immer gut. Die Betreiberverordnung verpflichtet dazu, Vorkommnisse und Mängel zu melden. Ein wichtiger Hinweis noch. Sich zu weigern, mit einem nachweislich defekten Gerät zu arbeiten, ist kein Kündigungsgrund. Auch das sollte man dokumentieren.
Das ist ein wichtiges Recht für die Sicherheit.
Absolut.
Kurz werden ja auch noch zwei andere Gesetze erwähnt, die in diesen Kontext passen könnten.
Ja, zum einen das Betäubungsmittelgesetz, BTMG. Das regelt den Umgang mit Substanzen, die ein hohes Suchtpotenzial haben und besonders kontrolliert werden müssen.
Morphin zum Beispiel.
Genau. Von der Herstellung über den Handel bis zur Verschreibung. Es definiert klar, was erlaubt ist und was nicht. Zum anderen das Infektionsschutzgesetz, IFSG.
Das IFSG, ja. Das kennen wir jetzt alle.
Leider ja. Das dient der Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, legt Meldepflichten fest und erlaubt zum Schutz der Allgemeinheit auch tiefgreifende Maßnahmen. Ein Gesetz, das uns allen ja in den letzten Jahren sehr bewusst geworden ist.
Puh, das war wirklich ein Parforce-Ritt durch wichtige Gesetze und Regelungen, die unseren Arbeitsalltag und den Gesundheitsbereich stark beeinflussen.
Definitiv.
Vom Arbeitsschutz über Arbeitszeiten, Mutterschutz bis hin zu Mobbing, Burnout und dem sicheren Umgang mit Medikamenten. Was ist so die Quintessenz für Sie aus diesen Quellen?
Was sich wie ein roter Faden durchzieht, ist dieser ständige Balanceakt. Auf der einen Seite die Anforderungen der Arbeitswelt und des Gesundheitssystems, auf der anderen Seite der Schutz des Individuums.
Balanceakt, ja.
Sei es der Arbeitnehmer, der Jugendliche, die Schwangere oder der Patient. Die Quellen machen deutlich, wie entscheidend es ist, seine Rechte und Pflichten zu kennen.
Wissen ist Macht, sozusagen.
Oder zumindest Sicherheit. Aber auch zu wissen, an wen man sich wenden kann, wenn etwas nicht stimmt. Ob das nun die Sicherheitsfachkraft, der Betriebsrat oder eine Behörde ist. Wissen schafft hier nicht nur Klarheit, sondern vor allem auch Sicherheit.
Ein guter Punkt. Und genau da knüpfen wir mit einem letzten Gedanken für Sie an. Wenn Sie all diese Vorschriften hören, wo sehen Sie persönlich in Ihrem Arbeits- oder Lebensumfeld vielleicht die größte Diskrepanz zwischen dem, was auf dem Papier steht, und der täglichen Realität?
Eine spannende Frage.
Und was bräuchte es Ihrer Meinung nach, um diese Lücke zu schließen? Vielleicht ein Impuls für eigene Überlegungen oder Gespräche. Bis zum nächsten Mal.